viele Unternehmen sehr ernsthaft um dieses Thema New Work bemühen, auch wenn es unter Umständen so ist, dass man sagt, ey, wir sind jetzt alle im Homeoffice, das ist so New Work hier.
Rebellentalk, der große Freiheit.com.
Und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und...
Ja, Christa, heute mal ausnahmsweise getrennt.
Ja, genau. Ich bin nämlich Corona-isoliert und deswegen sitzen wir heute nicht zusammen. Aber das macht nichts. In Zeiten der Hochtechnologie kriegen wir das auch so hin. Und wir sind auch heute wieder nicht alleine, sondern mit uns ist der Markus Fäth in der Leitung. Ein herzliches Grüß Gott nach Nürnberg. Der Markus weiß, als gebürtiger Mittelfranke freue ich mich ab und zu auch mal in die Heimat zu kommen, und schön, dass du heute bei uns bist. Grüß dich, Markus.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ja, der Markus ist den New Workern natürlich bekannt, der The German Godfather of New Work. Du hast sehr viel publiziert, du hast mit HumanFi eine fantastische Organisation aufgebaut rund um das Thema New Work. Aber sag doch mal einfach ein bisschen was zu dir, zu dir als Mensch und zu deiner Mission rund um das Thema New Work.
Ja, gebürtig aus Ansbach im schönen Frankenland, ne, wie du schon gesagt hast, wohne in Nürnberg. Ich bin jetzt von Haus aus Psychologe mit Nebenfach Informatik, und das begleitet mich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang. Ich bin immer interessiert an der Sache, was geht im Menschen vor, wie geht's dem Menschen in der Arbeitswelt und zunehmend auch, wie verbindet sich das mit den neuen Technologien, wie werden wir zusammenarbeiten. Also das ist ein faszinierendes Gebiet. Und über die Jahre ist dann für mich der Schwerpunkt New Work einfach auch gewachsen. Eine neue Arbeitswelt, wie können wir tatsächlich den Menschen mit seiner Wertschätzung und mit seiner Wertschöpfung also da verwirklichen, wie können wir für uns alle eine zukunftsfähige Arbeitswelt bauen. Das sind so die Kernfragen, die mich beschäftigen. Das Ganze mache ich mit HumanFi, mit meiner Firma, wo ich Co-Founder bin. Also wir begleiten Unternehmen in ihren Projekten. Also das sind manchmal New Work Projekte, das sind manchmal auch andere Projekte. Wir bilden in unserer Akademie selbst Menschen aus als Organisationscoaches oder beim Thema New Work. Das ist unsere zweite Säule. Und unsere dritte Säule, das mache ich hier gerade. Ich versuche das Thema New Work ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge, einfach um Menschen zu inspirieren und auch die Ideen, die ich für zukunftsfähig halte, einfach auch ein bisschen unter das Volk zu bringen. Ich bin 46, verheiratet, habe zwei Kinder, und gucken wir mal, ob die Kinder da heute noch mitspielen, wenn wir das hier aufzeichnen.
Ja, wäre schön, wäre lustig, wenn die mal reinkommen. Ist ja auch so ein bisschen New Work, gell?
Ja, die Vermischung von Privatem und Beruflichem ist ja schon lange nicht mehr aufzuhalten. Und es macht es ja auch ein bisschen so sympathisch, ne, wenn man dann den Menschen hinter der Arbeitsrolle kennenlernt.
Wir drei wissen, wenn wir von New Work sprechen, dann haben wir ein ziemlich gutes Bild, denke ich. Und das haben wir auch schon ein bisschen abgeglichen. Ich habe aber draußen erlebt, oder wir erleben es immer wieder, dass Menschen zwar von New Work sprechen, aber eigentlich nicht wirklich genau wissen, was das bedeutet. In der Konsequenz, in der Führung. Ja, sie haben das ist wie so eine Blase, die babert so durch die Gegend, und dann heißt es ja, das ist menschlich und wir haben uns jetzt alle lieb und so. Und also da werden diverse Dinge da draußen verstanden. Kannst du aus deiner Sicht der Dinge sagen, was bedeutet New Work als Experte?
Also vielleicht noch ganz kurz zur Situation der Unternehmen. Also bis vor 2 Jahren ungefähr, also bis vor Corona, da hätte ich auch noch gesagt, also die Unternehmen, die schwimmen da total rum und die wissen auch nicht, was sie machen. Und das ist auch in der Großzahl der Fälle der Fall. Aber inzwischen muss ich sagen, also sowas, wie du schilderst, ja, das gibt's. Aber in der Zwischenzeit muss ich sagen, dass sich viele Unternehmen sehr ernsthaft um dieses Thema New Work bemühen, auch wenn es unter Umständen so ist, dass man sagt, ey, wir sind jetzt alle im Homeoffice, das ist so New Work hier. Ja, aber das ist es halt nicht. Aber man muss den Unternehmen zugutehalten, dass sie sich wirklich bemühen. Und jetzt zur Frage, was New Work eigentlich ist. Ich habe jetzt aufbauend auf dem Werk des Begründers Bergmann für mich jetzt mal 5 Prinzipien formuliert, von denen ich sage, dass sie sich im Unternehmen spiegeln sollten. Und diese 5 Prinzipien, die lauten Freiheit, Selbstverantwortung, sinnvolle Arbeit, Entwicklung und soziale Verantwortung. Also diese 5 Prinzipien, die sollten sich im Unternehmen widerspiegeln, die sollten Unternehmen entwickeln. Denn das Lustige ist, dass diese 5 Prinzipien ja nicht nur für Unternehmen gelten, die sich entwickeln wollen, sondern die gelten auch für Menschen und für die Gesellschaft an sich. Also ich komme ja aus dem Einzelcoaching, ich habe jetzt 15 Jahre Einzelcoaching auf dem Buckel. Und auch wenn ich mit Menschen in der Veränderung arbeite, sind es diese 5 Prinzipien, die diese Menschen verwirklichen, um eine Veränderung zu erzeugen. Mhm. Also ich sage sie gern nochmal: Freiheit, Selbstverantwortung, sinnvolle Arbeit, Entwicklung und soziale Verantwortung.
Da unsere Firma Große Freiheit heißt, haben wir schon oft erlebt, dass wir gefragt wurden, was bedeutet denn Freiheit am Ende des Tages? Was meint ihr denn? Und wie würdest du das sagen im Kontext von New Work? Was bedeutet Freiheit?
Also Freiheit heißt im Unternehmen zum Beispiel, dass ich Experimentierräume schaffe. Und zwar, das kann wirklich auch physisch sein, dass ich sage, pass auf, ich stelle Menschen zur Verfügung, Geld zur Verfügung, Räume zur Verfügung, die etwas Neues ausprobieren dürfen, die neue Wege gehen dürfen. Also wir haben das in Deutschland leider ein bisschen ausgelagert an die Start-up-Kultur. Also die Start-ups, die haben in Deutschland die Erlaubnis zu scheitern und neue Dinge zu tun. Das sind unsere Innovationskasper, die sind die flippigen Typen, die es bitte überall geben soll, nur nicht bei uns, weil die stören einfach nur. Ja. Aber eigentlich ist das so die erste Aufgabe von Unternehmen zu sagen, wenn wir neue Wege gehen wollen, müssen wir die Experimentierräume dafür schaffen. So. Das funktioniert aber nur mit einer, wie ich sie nenne, Kultur des Unperfekten. Also es muss natürlich im Unternehmen Bereiche geben, da zählt Null-Fehler-Toleranz. Also ein Atomkraftwerk, das baust du nicht, wenn du sagst, ich probiere es einfach mal. Schauen wir mal, ob der Filter hält. Ne? Ja, das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn es um Entwicklung von Menschen geht, um Entwicklung von Zusammenarbeit, dann sollte ein Unternehmen Zonen definieren, wo es sagt, da dürfen Fehler passieren. Da darf man sich ausprobieren und diese Kultur des Unperfekten sollte möglichst große Bereiche des Unternehmens erfassen, damit man auch sich entwickeln kann. Und das funktioniert leider im Moment noch nicht sehr gut, weil wir haben oft eine Kultur der Bestrafung oder der administrativen Bestrafung. Also da wird, kennt man aus dem Militär, ne, da wird einer bestraft, damit 5 Leute Bescheid wissen, was hier läuft. Und diese beiden Punkte zusammengenommen, diese Experimentierräume und diese Kultur des Unperfekten, das wären 2 mächtige Hebel, um zu sagen, ich treibe jetzt tatsächlich das Freiheitsgefühl, das Freiheitsbewusstsein in einem Unternehmen voran.
Also Freiheit bedeutet Fehler machen dürfen.
Ja, aber ja, nicht nur Fehler machen dürfen, aber auch dann für die Fehler einstehen können, ne? Denn es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung.
Okay, Verantwortung.
Genau. Also, ich kann dann gut für meine Fehler einstehen, wenn ich weiß, da wird mir nicht die Rübe runtergerissen und ich bekomme die Gelegenheit, daraus zu lernen.
Wobei wir ja in unserer Schule lernen und in unserer Erziehung lernen, dass wir möglichst perfekt sein sollen. Und viele Leute glauben ja auch, sie müssen gut sein, sie müssen perfekt sein. Das heißt, wenn die dann plötzlich diese Erlaubnis kriegen, unperfekt zu sein, wie ist deine Erfahrung? Klappt das denn?
Meiner Ansicht nach, also ich habe vor 10 Jahren mich auch ganz intensiv diesem Thema Burnout gewidmet, also dieser praktisch, habe ich auch ein Buch darüber geschrieben etc. Und was ich damals festgestellt habe, ist, dass sich 2 Phänomene sehr ungünstig verquicken. Und zwar das eine ist der Perfektionsanspruch. Der würde ja noch funktionieren, wenn die Leute ein positives Selbstbild hätten, positive Potenzialmöglichkeiten, aber der Perfektionsanspruch verknüpft sich mit dieser Angstkultur, ja, und mit dieser, ne, wo, also wenn ich jetzt nicht perfekt bin, dann passieren ganz schlimme Dinge, dann verliere ich meinen Job oder ich werde angeschrien oder irgendwas. So, das heißt, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, wo die Leute sagen, wo wir die Botschaft reinschicken, ach, pass mal auf, ist gar nicht so schlimm, sei doch mal unperfekt, ne, das ist doch in Ordnung, ja. Dann kämpfen wir eigentlich gegen zwei Fronten. Wir kämpfen gegen diese allgemeine Unternehmenskultur, wo es heißt, wir haben hier eine Null-Fehler-Toleranz, das ist im System verankert. Wir kämpfen aber auch gegen diese individuelle psychische Einstellung, sagen, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Also unperfekt sein, das geht nicht. Ja? Und wir müssen tatsächlich die Leute auch, und da seid ihr ja ganz stark, denke ich mal, in dem, was ihr tut, wir müssen die Leute coachen, indem wir ihnen erlauben, wieder Mensch zu sein. Denn nichts anderes bedeutet es, Fehler zu machen. Also wir haben ja das Menschliche aus dem Arbeitsprozess herausgedrängt. Also schon im Sprachgebrauch, ne? Also wir müssen unsere Batterie wieder aufladen, wenn wir erschöpft sind. Oder abschalten. Wir sind wir müssen abschalten. Oder wir sind immer noch dieses Organisationsbild der Maschine. Ne? Wir sind halt Zahnrad und dann wirst du ausgetauscht. Und wenn du da was nicht kannst, dann kriegst du ein Upgrade, ne? In einer Weiterbildung. Also wir denken und sprechen über uns selbst als Maschinen, und Maschinen, die sind entweder an oder aus, die sind entweder perfekt oder sie laufen nicht. Und für uns.
Was du ja auch ansprichst, ist dieses Thema der psychologischen Sicherheit, ne? Was so wichtig ist, was aber von vielen Leuten gar nicht richtig besetzt werden kann. Was bedeutet es eigentlich, sich sicher zu fühlen im Kontext meiner Arbeitswelt? Das hat ja viel zu tun auch mit dieser Bestrafungskultur sozusagen, dieser Null-Fehler-Kultur. Was passiert mir denn tatsächlich, wenn ich mal etwas mache, was nicht gewollt ist, was schief geht? Und da gibt es ja viele Versuche, über diese Fuck-Up-Nights da eine andere Kultur reinzubringen. Was ist denn aus deiner Sicht tatsächlich zielführend? Also was muss ich tun, unternehmenskulturell, damit die Leute nicht die Sorge haben, das Ganze ist nur Heuchelei, sondern die Leute dann tatsächlich sagen, ja, cool, hier kann ich wirklich mich ausprobieren. Was braucht es dafür von Seiten des Systems?
Mhm. Also zunächst muss man ja sagen, dass dieser Begriff psychologische Sicherheit ist jetzt nichts, was irgendjemand jetzt mal so in den Raum geworfen hat, sondern das ist ein Konzept, das Google für seine Teams erfunden hat. Die arbeiten global mit dem Konzept der psychologischen Sicherheit mit ihren Teams. Und man kann ja nicht sagen, dass Google ein unerfolgreiches Unternehmen wäre. Und Teil von Googles Erfolg ist tatsächlich auch, dass die, was bestimmte New Work Aspekte, wie jetzt die psychologische Sicherheit angehen, sehr, sehr erfolgreich sind und das super umsetzen. Jetzt zu deiner Frage, was wir tun könnten, um diese Faktoren zu stärken. Also da komme ich wieder tatsächlich auf die Führungskräfte zurück. Also wenn wir uns das Unternehmen so als einen menschlichen Körper vorstellen, dann sind die Führungskräfte eigentlich sowas wie das Skelett. Ja, die halten das eigentlich zusammen. Ohne die funktioniert nichts. Das Skelett sorgt dafür, dass du dich bewegen kannst, dass der Muskel nicht rumschlabbert oder so, ja, sondern dass alles an seinem Platz sitzt. So, das bedeutet, die Führungskräfte als in Anführungszeichen Skelett des oder Knochen des Unternehmens müssen im Grunde die Überzeugungen oder das Verhalten, das sie haben wollen, selbst vorleben. Das heißt, wie eine Führungskraft mit ihren eigenen Fehlern umgeht, zeigt, wie sie mit den Fehlern anderer umgeht. So. Und viele, also aus eigener Erfahrung und auch in Coachings erlebe ich oft Führungskräfte, dass die sehr ungnädig mit sich umgehen, wenn mal Fehler passieren. So, aber mit dieser Sicht auf sich selbst, weil wir übertragen oft die Sicht, wie wir über uns denken, auf das, wie wir über andere Menschen denken. Und dann sind wir ungnädig auch mit anderen Leuten gegenüber. Das heißt, ich muss erstmal auf mich selber reflektieren, sagen, wie kann ich mir verzeihen? Also klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ne? Aber im Endeffekt läuft es drauf raus. Wie kann ich mir verzeihen? Und die Fähigkeit dazu definiert eigentlich auch so ein bisschen, wie kann ich anderen Leuten verzeihen und wie gehe ich mit den Fehlern von anderen Leuten um? Ja, also Fremdführung bedeutet in erster Linie auch immer Selbstführung.
Und da sind wir ja ganz schnell bei dem Thema, also wie ist die Beziehung zu mir? Und mein Kernfeld in unserem Zusammenspiel ist das Thema Selbstliebe zum Beispiel. Und diese Selbstliebe ist in dem Kontext total wichtig, weil Selbstliebe bedeutet, einmal sein wahres Selbst anzunehmen und sich, was du gerade sagst, auch zu verzeihen. Und das ist auch unsere Theorie. Also wir haben ja beide dieses Thema Positive Leadership. Das beginnt aber, also bei Jens ist es das Thema äußere Führung und bei mir ist es das Thema innere Führung. Das, wie positiv gehe ich mit mir überhaupt selber um? Wie gnädig bin ich mit mir? Mhm. Und mein Gedanke dazu ist, und was ich auch leider immer sehe oder was wir sehen, ist, dass wir in vielen Unternehmen Menschen haben, Führungskräfte haben, die jahrelang darauf gedrillt wurden, quasi, oder die sich dadurch gemessen wurden, dass eben null Fehler waren, dass alles perfekt lief und so weiter. Und das ist ja der Unterschied in der Transformation sind wir ja gerade von einer sehr sachlich getriebenen Welt in eine menschzentrierte Welt, in eine Beziehungswelt. Und da haben wir jetzt unheimlich viele Führungskräfte, die jahrelang das anders gemacht haben. Und die sollen jetzt plötzlich umdenken. Das ist ja quasi, als wenn sie 10 Jahre lang oder 20 Jahre links rumgelaufen sind, jetzt wollen sie plötzlich rechts rumlaufen. Da ist das Bein schon auf der linken Seite verkürzt und jetzt sollen sie plötzlich andersrum gehen. Das ist ja schon fast gar nicht möglich. Wie macht ihr das oder wie ist eure Erfahrung? Wie geht ihr daran? Weil das ist ja unser Kernthema sozusagen.
Ich habe ja auch hier irgendwo Regalmeter an Führungsliteratur stehen und man sagt ja, was ist eigentlich Führung und Führung? Du machst da, und letztens habe ich eine tolle Präsentation von jemand gesehen, der hat auf einem Slide hat er 15 Kompetenzen aufgemalt, was Führungskräfte eigentlich können sollten. Und hat er gesagt, guck mal, das kein normaler Mensch kann das überhaupt schaffen so, ne? Und dann, ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht und für mich ist Führung Beziehungskunst. Mhm. Es ist Beziehungskunst. Warum sage ich Beziehungskunst? Weil, wie du selbst sagst, ganz richtig, es hat immer mehr mit Menschenführung zu tun, also mit, wie setze ich mich mit Menschen auseinander, etc. Aber es hat auch mit Kunst zu tun, weil du kannst es nie bis ins Letzte definieren, vorhersagen, festlegen. Es bleibt immer ein Stück Improvisation und ein Stück eigener Touch. So. Mhm. Und eigentlich müsste man Führungskräften hinführen zu diesem Selbstverständnis. Führung ist Beziehungskunst.
Du brauchst ich hab den Begriff geprägt, der Führungsstil der Zukunft ist ein Beziehungsstil.
Ja, genau.
Und Beziehungen kann man lernen, muss man sich halt auch mit sich und anderen offen auseinandersetzen. Und ich gucke gerade eine Serie auf Sky, die heißt Succession. Da geht es also um eine total verquerte Unternehmerfamilie, Milliardäre, die sich alle hassen. Und der Alte, der einfach nicht loslassen will von seinem Stuhl. Die Quintessenz daraus ist, da ist wahnsinnig viel Misstrauen untereinander. Und die Grundlage von allem ist ja Vertrauen. Und wenn du tatsächlich über 10, 20, 30 Jahre so sozialisiert wurdest, dass du grundsätzlich gelernt hast, eher misstrauisch zu sein, weil eben viele Dinge negativ auf dich reflektieren, wenn du Fehler machst und so weiter, da dann ins Vertrauen zu kommen, das ist ja was Hochsensibles. Also der Mensch, dem ich mal misstraut habe, dem wieder zu vertrauen, ist ja fast unmöglich. Also dem Skelett, dem ich misstraut habe über viele Jahre, dann jetzt plötzlich wieder zu vertrauen, Das ist in der Tat ein Kunststück und muss aus unserer Sicht ja von oben anfangen. Also die Ebene 1, der Gründer, der Vorstand, der muss letztendlich doch sicherstellen, dass sie nicht heuchlerisch unterwegs sind. Was sind aus deiner Sicht so die besten Möglichkeiten für die Ebene 1 und 2 tatsächlich sicherzustellen, dass sich im Mindset was geändert hat und dass sie es wirklich ernst meinen?
Also, meine Überzeugung ist ja, es gibt Zwillinge, und zwar es gibt Vertrauen einerseits und Verantwortung andererseits. Verantwortung und Vertrauen treten zusammen auf oder sie treten zusammen nicht auf. Deswegen, ich kenne diese Diskussion, ja, wie können wir Vertrauen schaffen und es ist so schwierig und so. Ich glaube, der Schlüssel, wie man Vertrauen in Organisationen aufbauen kann, ist, dass man gleichzeitig den Menschen beibringt, Verantwortung zu übernehmen. Und was ich feststelle ist, es gibt in Menschen unterschiedliche Reifegrade der Verantwortungsübernahme. Also da gibt's so eher so weiter unten ist die Schuldverteilung. Ich übernehme keine Verantwortung. Der Meier muss das machen. Der Meier hat's verbockt. So. Die nächste Stufe ist dann die Rechtfertigung. Die Umstände waren ja so schwierig. Also okay, der Meier kann auch nichts dafür, aber die Umstände, ja, ganz schwierig oder so. Ne? Und dann gibt's noch so zwei andere Stufen. Die allermeisten Führungskräfte, die ich so kenne, vielleicht kenne ich die falschen, weiß ich nicht, ja, aber die haben so diese Stufe der sogenannten Verpflichtung. Die Verpflichtung ist die Stufe, ich mache das auch, aber ich will es eigentlich nicht. Also muss halt gemacht werden. So. Und im Grunde müsste man die Verantwortung, also den Reifegrad der Verantwortung in einer Führungskraft so erhöhen, dass man Verantwortung übernehmen will. Und das können wir zum Beispiel von den Kindern lernen, ja? Also die Kinder, die wollen in der Küche mithelfen, die wollen das Fahrrad mit der Barin, die haben noch keine Schuldgefühle oder die sind noch nicht beschämt worden oder so, sondern die haben eine Lust an der Verantwortung. Und deswegen ist diese Frage, die du gerade gestellt hast, wie können wir Vertrauen erhöhen? Ich finde, man kann das gar nicht so gut direkt angehen, sondern man erhöht Vertrauen in der Organisation dadurch, dass man den Menschen, vor allem, also eigentlich allen Menschen, aber ne, wir müssen praktisch denken, auch vor allem den Führungskräften, den Reifegrad ihrer Verantwortungsübernahme erhöht.
Das und Lust an der Verantwortung.
Lust an der
Verantwortung. Das klingelt nach, das finde ich ist wunderbar. Wie erhöhe ich denn die Lust an der Verantwortung?
Also man muss, und das ist tatsächlich auch wieder so ein Coaching-Ding, es gibt da den sogenannten Responsibility Process von Christopher Avery, mit dem arbeiten wir, und ist in einem Coaching-Prozess, werden dann praktisch drei Schritte dann gegangen. Ja? Also das ist, da man setzt sich bewusst mit dem eigenen Reifegrad auseinander, man setzt sich bewusst damit auseinander, was man denn tatsächlich erreichen will, und über das Bewusstsein, wie gehe ich eigentlich damit um und wie bin ich bis jetzt mit meiner Verantwortungsübernahme umgegangen, ja, dann formt sich so langsam die Bereitschaft, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich übernehme nicht nur Verantwortung, weil ich es muss, sondern weil ich eine Lust drauf habe und weil ich mich frei mache von diesem, ich bin kein Opfer mehr, ich muss keine Schuld mehr verteilen, ich muss auch nicht die Umstände dafür verantwortlich machen, sondern ich habe die Wahl, ich treffe freie Entscheidungen, ich übernehme diese Verantwortung. Und das ist natürlich ein Prozess, das knippst du nicht an wie ein Lichtschalter. Ne? Aber mein Spruch ist immer, Verantwortung ist eine Haltung gegenüber meiner Arbeit und Vertrauen ist eine Haltung gegenüber den Menschen. Und beides spielt zusammen. Beides tritt zusammen auf oder es tritt eben nicht zusammen auf. Und diese Frage, wie erhöhe ich das Vertrauen in einer Organisation, läuft natürlich großenteils auch über die Führungskräfte, weil die sind das Skelett der Organisation, und hier über diesen Verantwortungsreifungsprozess. So.
Also ich sag mal, wenn man jetzt mal steinzeitlich denkt, dann entsteht Vertrauen ja durch das Beobachten von Taten, ne? Also da weiß ich, da sagt jemand etwas und der tut es dann auch. Und er sagt es immer wieder und tut es auch immer wieder. Und dann fange ich an, daran zu glauben, dass das, was er sagt, dass er das auch tut. Und dann kann ich ihm einen Kredit geben. Und wenn es dann darum ging, abends das Feuer hochzuhalten, damit ich ruhig schlafen konnte, wenn der Müller also 10-mal in der Nachtwache das Feuer hat brennen lassen, dann glaube ich dem Müller, dass er sich darum kümmert. Und dieser Effekt, dieses Glauben, was ich sehe, was ein anderer sagt und tut, das wirkt ja heute immer noch in uns. Das heißt, die Taten, die sich dann nicht unterscheiden dürfen von dem, was gesagt wird, auch in den Kleinigkeiten, das ist doch das, woran die Führungskräfte gemessen werden und wodurch Vertrauen entsteht. Oder wie siehst du das? Also die Taten sind doch das, was dann letztendlich die Zeichen setzen in puncto Verantwortung, in puncto Vertrauen.
Ja. Ja, und dann noch ein Gedanke ganz kurz. Das Ganze ist ja zudem auch noch systemisch. Also du bist ja in einem System, ne? Und was Jens gerade gesagt hat, das ist letztendlich ja, gibt's ja den Begriff der Integrität. Das heißt also, was ich sage, das tue ich auch. Und die Frage ist, wie funktioniert das im System, wenn du jetzt zum Beispiel auch Politik nimmst? Ja, also wird Vertrauensbruch bestraft oder nicht? Mhm. Oder wird es geduldet? Ne, und Verantwortung, wird das geduldet? Wir auch, kannst ja auch gut, wunderbar, und das meine ich mit System, kannst du ja wunderbar die Politik hernehmen als Beispiel. Wie oft wurde da etwas gesagt und es nicht gehalten, aber es gab keine Konsequenz? Was lernt das System daraus?
Mhm. Also Vertrauen braucht Vorhersagbarkeit, ne? Vorhersagbarkeit des Handelns. Mhm. Und du kannst die Vorhersagbarkeit herstellen durch persönliches Handeln. Also sogar wenn das Leute negativ empfinden. Also wenn ich zu meiner Führungskraft gehe und die Führungskraft, das ist einfach einmal ein ruppiger Typ, ja, so ein 2-Meter-Typ aus Bayerischen Wald, ja, aber der ist ein ehrlicher Typ, ne? Und ich kann mich drauf verlassen, der meint's nicht böse, der ist ruppig, aber der meint's ehrlich. Auch das baut Vertrauen auf, weil ich weiß, woran ich bin, ne? Also das ist diese Vorhersagbarkeit oder diese Konstanz im persönlichen Bereich. Im systemischen Bereich, ja, bin ich auch total bei dir, dass man zum Beispiel, ich habe mal irgendwo so einen komischen Satz gelesen, das ging auch, glaube ich, über das Militär, irgendwie von Clausewitz oder so. Nichts zerstört die Moral einer Truppe so sehr wie Sonderbehandlungen für Offiziere oder so. Irgendwie stand da mal was.
Ja, ja.
Ne? So. Also wenn es in einem System immer Leute gibt, für die extra Wurst gebraten wird, das ist natürlich keine Konstanz in der Regel. Und das baut dann auch kein Vertrauen in das System auf.
Jetzt muss ich mal 2 kurze Anmerkungen zum Militär. Du hast jetzt einmal am Anfang was zum Militär gesagt und jetzt. Als Offizier habe ich gelernt, dass ich zuletzt zum Essen gehe. Die Sonderbehandlung der deutschen Offiziere, die findet definitiv nicht statt. Wenn du das vergleichst mit der amerikanischen Armee zum Beispiel, da ist das was völlig anderes. Und da ist tatsächlich das Vertrauensverhältnis der einzelnen Dienstgrade untereinander faktisch nicht vorhanden. Im Vietnamkrieg sind die meisten amerikanischen Offiziere von hinten erschossen worden, von ihren eigenen Leuten, nachweislich auf Patrouille, weil das Verhältnis so zerrüttet war. Mhm. Und der erste Spruch, den ich an der Offiziersschule der Luftwaffe gelernt habe, ist: Führen Sie immer so, dass Ihre Leute Sie nicht von hinten erschießen. Ja, also nur dazu, dass das Militär ist auch nicht gleichzusetzen überall. Und die deutsche Auftragstaktik und der deutsche Aufbau des Militärs, der eine absolute Durchlässigkeit hat in der Kommunikation relativ zu anderen Militärs, ist da aus meiner Sicht immer noch vorbildlich. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja. Ich bin ich überhaupt
Negatives gesagt gegen das Militär.
Nee, nee. Ich bin auch überhaupt kein Militärgegner. Ich finde, es hat schon seinen Sinn, seine Berechtigung. Ich suche mir immer nur Beispiele zusammen von Sun Tzu über Clausewitz bis
ja,
zu,
ja. Ne?
weil es gibt einfach.
Das ist ja schon ein großes System, der.
Absolut.
Der
Militär, ne?
Ja. Aber was du gesagt hast, das bringt mich auf einen neuen interessanten Punkt, weil, jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Offizier in der amerikanischen Armee, dann liegt ja the burden die Last, so ein Vertrauenssystem aufzubauen, ja auf dir, auf der Person, weil du dich nicht auf das System verlassen Null. Kannst.
Absolut.
Und ich glaube, dass viele Führungskräfte in dieser Situation auch sind,
ja.
In ganz normalen Absolut. Unternehmen.
Ja, hundertprozentig. Wie gehen die damit um? Ne? Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage. Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Führungskraft bin? Ich bin meinetwegen integer, aber im System ist Integrität gar nicht probat. Also es wird gar nicht gefördert. Was mache ich denn dann?
Mhm. Naja, im Zweifelsfall oder im Extremfall müsstest du dann rausgehen, ne, wenn es dich kaputt macht. Ja, weil du kommst ja ständig in die Bredouille gegenüber deinen Vorgesetzten, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber deinem eigenen Gewissen. Also es ist ja schon genug, die Alltagsarbeit zu erledigen und deine Leute gut zu führen, aber ständig gegen die eigenen Werte ankämpfen zu müssen, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja.
Und genau das jetzt mal als Impuls stellen wir ja fest. Ich habe das letzte eine Klientin von mir, Führungsebene 1 von einem großen mittelständischen Konzern, die sagte, wir haben einen Brain Drain wie noch nie, weil keiner mehr Bock hat, für den Alten zu arbeiten. Das Thema Fach- und Führungskräftemangel, das Thema, wo geht die Integrität hin? Also die Menschen, für die Integrität, die für die werteorientiertes Arbeiten wichtig ist, wo gehen die hin, wenn du sagst, man kann dann das System eigentlich nur verlassen? Also wäre ja im Prinzip die positive Hoffnung, dass Integrität als Wert auch unternehmerisch immer wichtiger wird, um die richtigen Leute zu bekommen und zu halten. Wie siehst du das?
Also Fachkräftemangel und Führungskräftemangel ist natürlich eine schlimme Sache, aber es könnte tatsächlich auch dazu führen, dass sich diese Grundwerte in Unternehmen auch neu ausrichten, weil es ist natürlich wichtig, dass du gut bezahlt wirst und dass du nicht mit dem letzten Equipment arbeitest. Ne? Das ist völlig klar. Aber es ist ebenso wichtig, dass diese Grundwerte wie Vertrauen und Verantwortung, dass die spürbar und auch lebbar sind. Und da wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit schon die Streu vom Weizen trennen, weil wir teilweise in manchen Branchen einfach in einen brutalen Arbeitnehmermarkt laufen, wo sich die Arbeitnehmer dann die Stellen aussuchen können. Nicht in allen Branchen selbstverständlich, aber in einigen schon. Und ja, es könnte sein, dass das zu einem gewissen Umdenken führt.
Wie geht New Work mit den ganzen Themen um? Also die New Work tatsächlich leben. Was macht da so die Gründerebene, die Ebene 1, um dieses System zu schaffen, was so erstrebenswert ist?
Also man muss sagen, dass wenn man jetzt die kleineren Betriebe anschaut oder kleinere Betriebe, ich sage mal kleiner bis mittlerer Mittelstand, da hat man es oft zu tun mit Eigentümern und mit Gründern, die jetzt ihre persönliche Mission umsetzen. Und das soll gar nicht blöd klingen, im Gegenteil, sondern die haben eine persönliche Reise hinter sich, die haben Überzeugung und die sagen, pass auf, das ist eine gute Idee, das versuchen wir jetzt auch. Und da gibt's ganz unterschiedliche Sachen. Das sind nicht unbedingt auch die Leute, die New Work vor sich hertragen. Also hier in Bayern gibt's eine, ich sage jetzt den Namen nicht, es gibt eine bekannte Handelskette. Da würde man überhaupt nicht vermuten, dass die New Work leben, aber die sind wirklich, das sind ganz tolle Leute, die sind also. Aber das kommt dann eben auch von den Eigentümern, ne? So drei Eigentümer, die sagen, davon sind wir menschlich wirklich überzeugt. Also wenn man jetzt in diese Sache reingeht, Handwerksbetriebe, kleiner Mittelstand, mittlerer Mittelstand, dann sind es meistens von oben herab Leute, die das als persönliche Mission begreifen. Wenn ich jetzt gehe auf die Konzernebene, dann bin ich ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten, ob ein Konzern überhaupt New Work umsetzen kann. Einfach aufgrund der Größe. Weil man hat ja zum Beispiel bei Konzernen mit 50.000, 80.000 Leuten hat man ja nicht mal eine einheitliche Unternehmenskultur. Das sind viele kleine Kulturen, ne? Und wenn du sagst, du möchtest da irgendwie steuernd eingreifen, dann hockst du da in 6 Ländern mit 10.000 Leuten. Das wird schon herausfordernd. Ja, ich finde es gut, wenn die Leute sich damit befassen. Und ich würde aber niemals von einem Konzern den Anspruch erheben wollen, wir werden jetzt ein New Work Konzern. Ich halte es für sehr schwierig.
Wird es denn immer noch Leute geben, das ist jetzt schon fast eine philosophische Frage, wird es denn weiterhin Menschen geben, also das ist jetzt auch tatsächlich meine Theorie, weil ich beschäftige mich auch sehr stark damit, wie geht das in Zukunft weiter? Weil ich glaube, dass dieses Thema, angefangen bei den Führungskräften, wo wir gerade drüber gesprochen habe, Integrität, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Also ich kann ja nur anderen Menschen vertrauen. Das hat Carl Rogers, glaube ich, mal gesagt. Das Vertrauen, was ich in andere setze, beginnt bei mir selber. Also aus meinem eigenen Vertrauen zu mir. Da sind Jens und ich ja vornehmlich unterwegs, aber es geht ja letztendlich noch weiter. Was ist denn mit den ganzen anderen Ebenen unter den Ebenen 1 und 2? Und wie sehr sind Sie bereit, wenn Sie nicht Führungskräfte sind, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, um zum Thema Selbstvertrauen zu kommen und so weiter, um zum Thema Verantwortung? Weil ich kann letztendlich ja nur, wenn ich mich selber gut führen kann, auch eine Verantwortung übernehmen. Wenn ich mich selber immer als Opfer sehe, kann ich keine Verantwortung übernehmen. Das geht rein intrapersonell gar nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, wie geht das in Zukunft weiter? Wann, und da sehe ich tatsächlich auch die Führungskräfte mit in der Verantwortung, nicht nur jetzt rein unternehmerisch, weil ich glaube, durch den demografischen Wandel werden die Unternehmen sich auch dahin verändern müssen, dass sie keine Fachleute mehr einstellen, sondern Potenzial einkaufen vom Markt. Und das Potenzial bedeutet in erster Linie Menschen, die einen gewissen Reifegrad haben, die also in der Bereitschaft sind, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also rein als Mensch persönlich weiterzuentwickeln in die Richtung Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstverantwortung und so weiter. So, da frage ich mich, das ist tatsächlich so eine Frage, wie geht das weiter? Wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Wird das wirklich in der Breite laufen? Weil ich habe neulich gerade gelesen, dass es wieder einen Trend gibt bei jungen Leuten, die keine Verantwortung übernehmen wollen, die Lust haben oder weil sie es nicht tun wollen, Staatsdiener werden wollen, Beamte werden wollen. So, wo ist da aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wo geht da die Reise hin? Schaffen wir es, dass wir auch in den Unternehmen Potenzial finden oder Menschen finden, die bereit sind? Oder wird das dann so werden, dass wieder in der klassischen Sinne geführt werden muss auf unteren Ebenen, wo derjenige, der die Führungskraft sagt, was derjenige zu tun hat? Das ist ja auch so eine Frage. Wie weit geht das wirklich nach unten durch? Also wo ist da vielleicht sogar so eine Glasmauer oder irgendwie sowas? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja. Okay, also, um mal so anzufangen. Es gab 2019 die Shell-Studie, die Shell-Jugendstudie. Und da war unter den prominentesten Werten der jungen Leute war Recht und Ordnung, ein sicherer Arbeitsplatz und eine gute Work-Life-Balance. Das ist jetzt nur ein Studienergebnis, was stellvertretend für meine Theorie steht, dass wir sehr viel an Sinnsuche in junge Leute reininterpretieren, die nicht da ist.
Ja, das klingt nach einem rundum Sorglospaket, was du gerade gesagt hast.
Ja, aber ich glaube, wir sind so die Generation, die jetzt diesen Sinnaufbruch sich irgendwie wünscht. So, aber ich glaube, junge Leute sind da viel pragmatischer. Die wollen ein bisschen Geld verdienen, dann wollen sie in Urlaub fahren und dann wollen. Ich kenne die Umfrage mit dem Staat, kenne ich auch, ja. Der Staat ist ja der größte Arbeitgeber hier in Deutschland. Also, was die jungen Leute betrifft, da dürfen wir ihre eigene Sinnsuche jetzt nicht überschätzen. Das wird so nicht, glaube ich, nicht passieren. Und finde ich auch nicht so schlimm. Die Realität hat halt immer recht. Ne?
Ja.
Dann zu der Sache, dass je weiter unten du in die Hierarchie gehst, desto größer ist vielleicht die Gefahr, dass die Leute gar nicht Verantwortung übernehmen wollen. Es gibt sehr viele Umfragen oder auch Tiefeninterviews mit Führungskräften, die zeigen, dass je höher du kommst oder bist in der Hierarchie, desto größer ist dein wahrgenommener Gestaltungsspielraum. Das heißt, die Führungskräfte sind näher dran an diesem Gefühl der Steuerbarkeit, der Freiheit. So, wenn du weiter nach unten gehst, in Anführungszeichen nach unten, dann sagen viele Mitarbeiter auch, nee, ich kann hier eigentlich gar nicht so viel machen, Freiheit oder so, das ist jetzt nicht so meins. Und von diesen Leuten hast du wiederum einen Prozentsatz, der würde auch, wenn alle Unternehmen New Work wären oder wenn wir nur noch agil arbeiten würden oder keine Ahnung, wobei jetzt agil nicht New Work ist, um Gottes Willen, ne? Ich sage es nur als Beispiel, der würde weiterhin sagen, dieser Prozentsatz, ach komm, lass mich, ich will einfach meinen Job machen. Und es wäre völlig in Ordnung. Also wir werden immer Menschen haben, egal welchen Alters oder egal in welchen, die sagen, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich habe mein Kästchen, ich möchte das machen und mehr nicht. So. Was wir trotzdem machen können, ist, dass wir versuchen, und da sind wir wieder am System, dass wir versuchen, Organisationen zu bauen, die jetzt vielleicht etwas weggehen von der strengen Hierarchieverteilung hin zu alternativen Modellen, also zum Beispiel zu Kreismodellen oder tatsächlich, ich mag den Begriff jetzt nicht so, zu agilen Modellen, wo das wirklich auch gelebt wird und nicht, wo es halt nur so draufsteht, so als Cargo-Kult. Also um das mal ein bisschen zusammenzufassen, wo geht die Reise hin? Ich glaube, wir werden es mit jungen Leuten, die jetzt nachwachsen, wir werden es mit jungen Leuten zu tun haben, die gar nicht so super auf Sinnsuche sind, sondern die wollen einfach einen guten Job, die wollen gutes Geld und ein schönes Leben. So. Was wir tun können, ist, dass wir Organisationen bauen, die Verantwortungsübernahme fördern. Und das ist etwas, wo wir wirklich Systeme bauen können, ganz abgesehen von irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten. Und drittens, wir sollten akzeptieren, dass es Menschen gibt, die wollen keine Verantwortung übernehmen, egal wie du dich auf den Kopf stellst. Und das sage ich als Mensch und als Coach, das ist völlig in Ordnung. Auch diese Leute sollen so arbeiten können, wie sie wollen.
Aber das bringt mich auf einen Punkt, dass wir dahin kommen müssen, dass wir nicht bewerten. Also bestimmte Lebensmotive, die sich in bestimmten Verhaltensweisen ausdrückt, zu wenig ambitioniert, zu wenig leidenschaftlich, wie auch immer zu bezeichnen und dadurch dann Wege innerhalb der Arbeitswelt unter Umständen zu verschließen. Also wo ich doch hinkommen muss, ist grundsätzlich erstmal die Art und Weise, wie Menschen leben wollen, ihre Ängste, Sorgen, Motive, ihre Ziele, ihre Leidenschaften, ihre Stärken überhaupt erstmal zu verstehen, um sie dann potenzial und stärkenorientiert auch einzusetzen und dann eben auch Entwicklungsmöglichkeiten im Arbeitskontext aufzeige, die eben für jede Form des Engagements, in Anführungszeichen, auch die Möglichkeit haben, A, in die Freiheit zu kommen, so wie du das beschreibst, und B, auch ins Accomplishment, also dass ich dann doch über die Jahre das Gefühl habe, das Maximale aus meinem Potenzial rausgeholt zu haben.
Wenn wir von Unternehmen sprechen, da ist als alleroberstes ist der Kundennutzen. Alles machst du, damit der Kunde einen Nutzen hat oder derjenige, dem die Organisation dient. NGOs hat jetzt vielleicht keine Kunden, aber die wollen ja auch irgendwas bewirken. So, ich sage mal neutraler, der Organisationszweck. Und man sollte als relevantes Kriterium, ob jetzt ein Mensch in der Organisation arbeitet, sollte man bewerten, ist es noch dienlich für den Organisationszweck? Und wenn der in seinem Kästchen sitzt und seine Arbeit macht und das macht er gut und es passt für den Organisationszweck, dann lässt man ihn bitte in Ruhe. Ich muss jetzt nicht überall den purpose-driven Employee haben, der leidenschaftlich und lächelnd 20 Stunden durcharbeitet. Ja, aber man darf nicht vergessen, eine Organisation hat eine sogenannte externe Referenz. Was soll ihre Wirkung sein in der Gesellschaft, im Markt, wo, in der Politik, wo auch immer. So. Und da ist es tatsächlich für mich schwierig, Leute zu beurteilen nach ihrem emotional-mentalen Zustand, weil die so ticken, wie ich das halt nicht will. Das hat überhaupt kein Zopf. Ja? Man sollte meiner Meinung nach versuchen, diese Grundwerte aufzubauen, Verantwortung, Vertrauen. Man sollte versuchen, Freiheit aufzubauen. Aber das wird sich dann wahrscheinlich auch mit so einer Art natürlichen Fluktuation regeln. Also wenn ich 10 Leute habe und 9 Leute im Unternehmen sagen, dann kommt, wir müssen grüne Hosen anziehen und der 10. sagt, ich mag aber keine grüne Hose anziehen, ja, dann kommen wir halt irgendwann langfristig nicht zusammen. Also es wird, man darf nicht vergessen, unterschiedliche Unternehmen haben unterschiedliche Kulturen und es wird vielleicht so eine Fluktuation einsetzen von Menschen, die sagen, da docke ich an, da fühle ich mich wohl, da gehe ich weg, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und das fängt ja jetzt schon an. Mhm. Also in Amerika haben wir ja diesen The Great Resignation. Mhm. Also die rechnen damit, oder in Großbritannien, nächste Zahl Großbritannien, rechnen sie damit, dass 25% aller Arbeitnehmer den Job wechseln werden in diesem Jahr. 25%, normal sind 11%. Die Leute sind on the move, die sagen, ich gehe dahin, wo ich andocken kann. Und darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Und jetzt nochmal zum Thema Führung, da müssen sich auch die Führungskräfte drauf einstellen, zu sagen, wie gehe ich denn mit diesem Move um, mit dieser sogenannten Great Resignation? Ja.
Mhm. Das bestätigt ja eigentlich, oder das, dieser Move bedeutet ja doch, dass es da eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die sich mehr Gedanken darüber machen, als nur ihr Geld zu verdienen. Das ist ja aus meiner Sicht eigentlich eine sehr, sehr positive Geschichte. Weil, und jetzt kommen wir, sage ich jetzt mal, was Kritisches, was dieses ganze New Work angeht. Aus meiner Sicht, und das finde ich schade, deswegen sage ich das, ich finde es grundsätzlich gut, diese ganze Purpose-Diskussion, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht. Ich finde es aber schade, wie das in einigen Unternehmen veroberflächlicht wird. Und weil am Ende des Tages, und das ist, da sehe ich die große, den Negativpunkt, wenn das so oberflächlich weiter gehandhabt wird, wie das gehandhabt wird, dann könnte es irgendwann so sein, dass die Leute fragen, und da komme ich jetzt gerade drauf, weil du gerade sagst, es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die interessiert das nicht mit dem Purpose. Und das befürchte ich, weil einen Purpose zu finden, bedeutet, eine Reise zu sich selber anzutreten. Wenn man es wirklich ernst meint. Das kann man natürlich in dieser breiten Masse gar nicht machen. Mhm. Aber, und das ist, was wir an Anspruch haben von der großen Freiheit, und das ist mein persönliches Thema. Ich trete dafür an, Menschen davon zu begeistern, was es einen Impact auf ihre Lebensqualität hat, wenn sie ihren Sinn finden. Und nur diese Führungskräfte, weil ich will das jetzt nicht zu weit ausdehnen, also ich kann da auch jetzt einen Vortrag drüber halten, ich arbeite gerade mal in der Keynote, aber weil letztendlich, wenn wir reden alle davon, dass wir die Welt retten müssen. Wir werden die Welt nicht retten, wenn die Leute nur antreten, um Geld zu verdienen, um sich irgendwelchen unsinnigen Konsum zu kaufen, um sich selber zu definieren. Weil Anerkennung ist ein Basic ins Menschen, das angelegt ist. Das heißt also, ich habe nur 2 Möglichkeiten, Anerkennung zu bekommen und oder glücklich zu sein. Das ist ja auch so ein Thema. Ich kann ein Konsumglück mir erkaufen. Oder ich kann mir ein Werteglück erarbeiten. Das Werteglück bedeutet, das heißt, dass ich zu mir komme und rausfinde, wer ist denn mein wahres Selbst. Du hast vorhin etwas ganz Wesentliches gesagt, was auch absolut meine Basic ist in der Arbeit. Wir lernen die Welt eigentlich dann kennen, wenn wir Kinder sind. Weil dann sind wir unvoreingenommen. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Wir bewerten nichts, sondern wir übernehmen Verantwortung, weil wir noch nicht gelernt haben, dass es dafür Strafen geben kann. Mhm. Und wir tun auch Dinge, die unserem Herzen entsprechen. Wir tun nicht Dinge, weil wir irgendjemandem gefallen wollen. Das findet alles später statt. Das kommt alles, nachdem wir in Anführungszeichen erzogen, sozialisiert, in der Schule gebildet werden. Das heißt also, wenn ich es schaffe, und das ist mein persönlicher, meine Lanze, mit der ich loslaufe, ist, wenn du zurückkommst auf dich, auf dein wahres Selbst, auf deine Herzensangelegenheit, dann findest du deinen Sinn und dann brauchst du auch gar keinen unsinnigen Konsum mehr, um Anerkennung von anderen zu kriegen, weil du dir selber die Anerkennung geben kannst. Und das ist der Weg, den ich sehe, um überhaupt dahin zu kommen, dass wir sagen, okay, wir fahren jetzt nicht alle in der Stadt einen fetten SUV, um zu zeigen, wie toll wir sind, oder wir kaufen uns nicht immer den neuesten Shit, nur damit wir Anerkennung kriegen.
Das ist natürlich so, dass dieser persönliche Sinn oder Arbeitssinn, der muss ja nicht in der bezahlten Arbeit liegen. Ne? Ein Mensch kann auch, und das sind wieder am Punkt, der Mensch kann seine Arbeit, seine bezahlte Arbeit einfach machen, damit er Geld verdient, aber den Lebenssinn oder die sinnvollen Tätigkeiten können irgendwo außerhalb liegen. Deswegen differenzieren wir bei HumanFi drei Arten von Sinn. Also wenn wir sagen nicht, es gibt jetzt einen Purpose, sondern wir sagen, es gibt einen Organisationszweck. Das ist dieser sogenannte traditionelle Purpose, auf den sollten wir uns eigentlich als Mitarbeiter ein bisschen einigen können, weil das ist ja das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Davon abgetrennt ist aber der persönliche Lebenssinn, der nur partiell eine Deckung hat mit dem, was im Unternehmen stattfindet. Außer du bist jetzt gerade ein Startup-Gründer und machst alles, dein komplettes Leben richtest du jetzt aus an diesem Ding oder bist du Visionär oder Steve Jobs oder keine Ahnung. und als drittes fragen wir immer im Alltag des Unternehmens, wozu? Wozu passiert das? Wozu dieser Prozess? Wozu dieses Produkt? Einfach damit wir sagen, hört auf mit Bullshit, macht das, was sinnvoll ist. Also wir differenzieren Purpose oder Sinn in diese drei Komponenten, organisationaler Purpose, der persönliche Sinn und diese Wozu-Frage im Alltag. Und da versuchen wir einfach mal, die Dinge ein bisschen zu klären mit den Unternehmen. Okay. Weil ich sehe es wie du, wenn man nur oberflächlich sagt, wir machen jetzt einen Purpose-Workshop und das ist jetzt unser Purpose, das funktioniert halt leider nicht. Ne? Das ist Bullshit, ja.
Was müssen wir denn tun auf dem Weg in die Arbeitswelt mit den jungen Leuten, damit die mit dem richtigen Mindset für die Zukunft überhaupt erstmal ins Arbeitsleben eintreten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich gebe mal ein Beispiel. Also aus unserer Generation, sage ich mal, wir haben das entwickelt, was man resignative Reife nennt. Resignative Reife bedeutet, man checkt so langsam ab, was man kann und was man nicht kann. Also zum Beispiel, wir werden alle wahrscheinlich keine Marathon-Weltmeister mehr oder so. Der Zug ist irgendwie so abgefahren. So. Und diese Erkenntnis, die haben wir auf ganz vielen Gebieten. Also was können wir kognitiv, was haben wir für Fähigkeiten, wie sportlich sind wir, wie sind unsere Beziehungsfähigkeiten und so weiter. So. Und diese sogenannte resignative Reife ist früher eingetreten im Teenageralter, also sagen wir zwischen 14 und 19 ungefähr. Weil wir noch sehr viel soziale Kontakte hatten im Sinne von, wir müssen raus, wir müssen uns selber organisieren. Wir sind, ne, also das haben wir einfach irgendwie gecheckt. Und was ich feststelle, und das ist tatsächlich auch aus Gesprächen mit Unternehmen, wenn junge Menschen ins Unternehmen kommen, die haben teilweise diese resignative Reife nicht. Die müssen diese Lernkurve machen im Unternehmen. Das bedeutet, die wissen noch, also die machen ein halbes Jahr lang den Job, dann kündigen sie, weil sie sagen, ah, das ist ja ein Kackladen hier. So, dann, ja wirklich, dann nehmen sie die nächste Stelle an und kündigen wieder nach einem halben Jahr. Und die checken nicht, dass sie eigentlich sie was lernen müssten, sondern dann war es wieder ein Kackladen. So, und die ersten drei Jobs von denen sind eigentlich für die Tonne. Und dann erst haben sie die resignative Reife zu sagen, vielleicht muss ich auch an mir was arbeiten. Und diese sogenannte Phase der resignativen Reife, gerade beim Beruf, die hat früher eingesetzt. Mhm. Und also teilweise gibt es junge Leute, die wollen gleich Verantwortung, was ja super ist, aber die sind feedbackresistent. Ja, das erlebe ich auch. Also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, das sind nur so Trends, die ich feststelle. Deswegen ist es auch super schwierig, weil im Grunde, um jungen Menschen jetzt ein Mindset zu vermitteln, bräuchtest du als Vorwert diese resignative Reife, diese realistische Selbsteinschätzung.
Und das, ich kann dir eine Idee geben, wo das herkommt, weil diese Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Und ich arbeite immer wieder an diversen Hochschulen. Und da habe ich über das Thema Wandel der Erziehung gesprochen. Also früher, ich sag mal so, die 60er, 70er Jahre, da war ein Kind halt noch kein Erwachsener einfach. Ne? Also es hatte noch nichts zu sagen. Und dann kam die Phase der antiautoritären Erziehung. Das war auch ganz schlimm. Da hatten die Kinder keine Orientierung. Und jetzt sind wir in einer Phase der Hubschraubereltern. Das heißt also, ihre Eltern, ihre Kinder sind immer die Besten, die Tollsten und so weiter. Und da hatte ich eine Situation, da habe ich ein Projekt gemacht mit denen und dann ging es darum, sich zu präsentieren. Und dann hat ein Mädel bei mir im Kurs gesagt, wissen Sie, Herr Ristau, früher war es so, ja, es gab das Anti-Autoritär oder Kinder wurden nicht als vollwertige Menschen gesehen. Aber was heute passiert, sagte die, ist viel schlimmer. Wir werden alle als Prinzen und Prinzessinnen großgezogen und dann kommen wir plötzlich in die wahre Welt und haben überhaupt keine Ahnung, wer wir eigentlich sind.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, was du gerade gesagt hast.
Also es gibt so wirklich total verrückte Beispiele. Es gibt so Sportlehrer, die verbieten es einer Mannschaft zu jubeln, wenn ein Tor gefallen ist, weil das andere Team könnte dadurch frustriert werden. Ne? Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ja, also da sind wir schon. Ne? Oder wieder aus einem anderer Sportlehrer, der vergibt einfach nur noch Goldmedaillen, weil dann kommt sonst der Papa oder die Mama kommt, mein Kind war doch auch toll oder so. Ne? Der sagt, pass auf, ich schenke mir den ganzen Blödsinn. Jedes Kind kriegt von mir nach dem Wettkampf eine Goldmedaille. Wirklich. Ja. Und wie willst du solchen jungen Leuten, die überhaupt nichts dafür können, die sich nur an diese Welt anpassen, in realistisches Selbstbild vermitteln? In Thüringen haben wir mittlerweile 37% der Abiturienten mit der 1 vorm Komma. 37%. Das ist völlig, also das ist nicht realistisch. Ja. Mhm. Wir haben in Jahrgängen im Moment 54% machen Abitur. Vor in den 80ern hatten wir noch 25%, die Abitur gemacht haben. Und natürlich werden die Abiturnoten immer besser. Die in Berlin, letztes Beispiel, in Berlin haben sich die Einser-Abiture mit 1,5 oder besser in den letzten 10 Jahren versechsfacht. Sorry, aber das kannst du mir nicht erzählen, dass die Berliner so schlau sind, dass sich in den letzten 10 Jahren die Zahlen von 1,0 bis 1,5 versechsfachen. Also da wird einfach, denen werden die Noten hinterhergeschmissen, ja, etc. Und das kann man den jungen Leuten nicht ankreiden, aber wir haben es wirklich, und das sage ich auch aus eigener Erfahrung, mit jungen Menschen zu tun, die leider keine resignative Reife haben, und da musst du nicht mit Mindset anfangen, sondern musst denen erstmal einen Realitätsbezug vermitteln. Ja? Und eigentlich wäre das Erziehungsaufgabe, das ist nicht Organisationsaufgabe.
Ja, genau, und die Erziehung, wie du das auch schon gesagt hast, die verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ne? Also was ja häufig im Elternhaus eben früher stattgefunden hat, das müssen heute die Institutionen leisten, und darauf sind die Institutionen natürlich auch nicht, ich sag mal, vorbereitet. Das ist auch nicht deren beziehungsweise Aufgabe, da ist nicht der Raum dafür. Ne? Und dadurch kommen wir natürlich auch in eine Konfliktzone rein, die dann auch zukünftig adressiert und bespielt werden muss, weil so geht es dann natürlich auch nicht weiter.
Und auch das verschärft den Fachkräftemangel. Ne?
Absolut, also, absolut.
Ein Unternehmen von mir geht jetzt dazu über, die nehmen als Auszubildende nur noch Menschen über 30, die schon irgendwo gearbeitet haben. Die sagen, ich möchte wechseln, das ist interessant, was ihr macht. Und die sagen, ja, okay, gut. Die nehmen keine jungen Leute mehr auf, weil die dann nur schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Ja, ich habe das letzten Post gemacht nach dem Motto, nehmt ihr auch über 50-Jährige. Ja. Wir müssen auch aufhören, letztendlich diese Schubladen zu bespielen, dass man eben ganz nur genau in Ausbildung gehen kann, wenn man unter 20 ist sozusagen. Sondern man kann lebenslang in Ausbildung gehen und man ist natürlich, kann kompensieren bestimmte Dinge, die junge Menschen können, die ältere nicht können. Man kann vielleicht nicht alles kompensieren, aber im Sinne des Unternehmenszwecks, des Organisationszweckes und die Resignationskurve, die wir dann schon gegangen ist, hat jeder in jedem Alter sicherlich was beizutragen, wenn er, wie du das so schön gesagt hast, andocken kann an den Unternehmenszweck. Und das finde ich ist ein spannender Ansatz, der noch viel zu wenig diskutiert wird.
Mhm. Also wenn du jetzt über das Thema Verantwortung nachdenkst, ne, diese Generation haben auch nie Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist nämlich das, was ich auch sogar in der, nicht nur in der Schule, was wir da in der Hochschule auch erleben, dass wenn die Kinder schlechte Noten haben, also Klausuren vergeigt haben, dann sind die Eltern da und klagen die Professoren an, weil die ja schlecht waren. Also das heißt, die lernen überhaupt nicht, dass die Leistung, die sie abliefern, irgendwas mit ihnen zu tun hat, sondern das sind immer die anderen. Und das ist dramatisch.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken.
Wie viel haben wir denn? Also wie viel lange haben wir denn?
Ja, wir sind schon über die Stunde drüber.
Ach was? Uiuiui.
Ja. Und wir könnten sicherlich noch einen halben Tag sprechen. Aber vielleicht hast du noch eine Idee, noch einen Impuls für unsere Zuhörer so zum Schluss als New Work Experte. Was ist der Führungsebene 1 und 2? Was sind so die kleinen Quick Wins, Ideen, die du mitgeben kannst, um dieses Thema zu bespielen?
Quick Wins gibt es bei der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wenige. Ich würde vielleicht mal versuchen, die nächsten 7 oder 10 Tage mal durch meinen Job zu gehen und mich dabei selber zu beobachten. Habe ich Lust auf Verantwortung? Und wie stark kann ich anderen Menschen vertrauen? Mhm. Gar nicht, um irgendwas zu verändern, sondern dann, das ist der erste Schritt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Habe ich Lust an meiner Verantwortung, an dem Platz, wo ich bin? Und wie gehe ich mit Vertrauen an andere Menschen um? Einfach damit man diesen ersten Schritt auf der Reise mal geht.
Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen.
Genau. Wer Menschen führen will, muss sich selbst mögen.
Ja.
Das sind unsere beiden Standardsprüche, weil das signalisiert auch das, was wir machen. Ja.
Und dann ergänze ich das, wer führen will, sollte ein Beziehungskünstler sein.
Ja super. Ich denke, das gibt uns ja eine gute Perspektive nach vorne, zu helfen, Beziehungskünstler zu noch mehr Kreativität zu kommen. Das ist das, was du und ich machen. Und ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, es war ein Fest. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe noch 5000 Fragen. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wünsche dir großartige Erfolge, großartige Projekte, tolle Menschen und das Thema New Work, so wie du es ja auch richtig definierst und lebst, dann auch die Verbreitung findet, die es verdient.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Also wir sind uns da auch sehr nah mit dem Gedankengut. Und ich würde mich auch freuen, vielleicht können wir das tatsächlich nochmal fortsetzen, weil also das ist auch so dieses Thema, gerade dieses Thema Jugend, da kannst du einen eigenen Podcast von machen. Und weil das ist letztendlich unsere Zukunft. Und mir hat das super viel Freude gemacht. Mhm. Danke dir.
Mir auch. Ich fand es auch total angenehm und danke auch für die Gelegenheit, dass ich da mal mich mit euch austauschen konnte.
Gerne. Dann sagen wir jetzt Ade in Richtung Nürnberg. Schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter in Großbuchstaben mit 2 Ausrufezeichen.
Dein Kind war gar nicht da. Ich hätte es gern mal gesehen.
Ja, das ist auch verdächtig still da unten. Ja. Glaube ich, mich
muss man da auch gucken. Ja, da geht das Vertrauen schon los.
Ja, genau.
Also bis dann. Servus.
Alles klar.
Gute. Ciao. Tschüss.
Rebellentalk. Der große Freiheit.com